Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vielleicht hört das so ein bisschen an den Hintergrundgeräuschen. Ich bin wieder im Wald unterwegs. Das ist nichts Neues für diesen Podcast, das ist natürlich klar. Aber heute gibt es ein besonderes Thema, und zwar das Thema Bestattungswald. Bestattungswälder, also das sind Wälder, in denen man sich beisetzen lassen kann. Und da habe ich einige Erfahrungen damit, weil ich eine der ersten Bestattungswälder in Deutschland mitbegründet habe, bei mehreren Bestattungswäldern bei der Einrichtung geholfen habe. Und weil es eine der ersten Bestattungswälder war hier bei mir im Revier damals, da haben sich sehr viele Diskussionen daran entzündet, auch mit Fernsehen und Radio und was da alles so war, und mit der katholischen Kirche. Da kommen wir aber dann gleich mal dazu. Also vielleicht erstmal, wie funktioniert denn so ein Bestattungswald? Also das Prinzip ist, lebende Bäume fungieren als Grabstein. Ja, es geht also darum, dass man nicht wie einer Seebestattung anonym beigesetzt wird. Das geht zwar auch in so einem Bestattungswald, aber man kann, wenn man will, immer wieder den genauen Ort feststellen. Das ist für die Angehörigen ja auch wichtig. Also es sind Bäume, die sind exakt eingemessen wie Grenzsteine, in der Regel durch ein Vermessungsbüro. Dann kommen da kleine Nummernplaketten dran. Die werden an den Baum geschraubt oder auch genagelt. Da zeigen sich übrigens schon die ersten Qualitätsunterschiede in den Bestattungswäldern. Also bei dem, den ich mit eingerichtet habe und auch federführend mit betrieben habe, haben wir darauf geachtet, dass die Schrauben nur in die Rinde schrauben, also ein bisschen locker sitzen. Hat den Nachteil, dass die auch mal runterfallen können. Das ist aber seltenst passiert. Aber sie sind nicht bis ins Holz reingeschraubt worden, weil das den Baum verletzt. Und A, ist das nicht schön, und B, kann so ein Baum, das habe ich auch mal gesehen, dadurch aufreißen. Also ist, für den Baum ist das wirklich schlecht. Ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun. Hier ist es heute übrigens ein bisschen windig. Ist halt normal im Winter. Also nur, wie gesagt, wenn es hier mal ab und zu sehr stark rauscht, dann muss ich mal gucken, ob hier abgestorbene Bäume drin sind. Ich bin ja wieder mal in einem Reservat unterwegs, heute übrigens an einer ganz anderen Stelle. Da ist mehr Totholz in den Kronen, da hängen auch Bäume schief. Da muss ich jetzt hier bei dem Wind mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich nachher selber im Bestattungswald lande. Wo waren wir stehen geblieben? Also Qualitätsunterschiede schon beim Schild befestigen. Also ein kleines Schildchen hängt jedenfalls dran in der Nummer, und die sind auch in Karten eingetragen, und da weiß man immer genau, hier ist das. Dann geht es um Urnenbeisetzung. Warum Urnen? Naja, also wenn man das mit Sargbestattungen machen würde in einem Bestattungswald, dann müsste man mit einem Bagger Gräber ausheben. Schwere Maschinen fahren bis an den Baum dran, machen die Böden kaputt. Also das, was wir bei der Forstwirtschaft haben, was ich ja auch immer bemängel, ne, dass der Boden so zerstört wird durch die schweren Maschinen, die das alles kaputt drücken, das hätten wir dann in Bestattungswäldern im Quadrat. Das will man also nicht, und das weiß gar nicht, ob das überhaupt zulässig wäre in Deutschland zum Beispiel. Also sind die Beisetzungen dort mit Urnen. Ne, dazu braucht man nur eine kleine Öffnung, 80 cm tief, das ist vorgeschrieben mindestens. Und da können dann Urnen beigesetzt werden. Und zwar so im Abstand von, so war das zumindest bei uns, 1,5-2 Meter vom Baum weg, damit man die Hauptwurzeln nicht beschädigt des Baums. Weil wenn man die beschädigt, dann leidet die Standfestigkeit. Und Bei Wurzelschäden näher als einen halben Meter am Stamm dran führt das unweigerlich zu einer Stammfäule. Also da würde der Baum irgendwann absterben. Ne? Und das will man ja nicht. Ja, also erfunden, gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück, wurde das Ganze in der Schweiz, so ich glaube 1999 oder 2000. Und das ist dann zuerst unter dem Namen Friedwald aufgetreten. Das ist mittlerweile so ein Synonym wie Tempotaschentuch oder so. Es gibt auch Ruheforst und es gibt alle möglichen Betreiber von solchen Wäldern. Ist dann nach Deutschland gekommen, diese Bewegung sozusagen. Und da bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Da saßen wir mal mit Försterinnen und Förster bei irgendeiner Exkursion zusammen. Und ich weiß noch, da sagte irgendjemand, ja, da gibt es so eine total bekloppte Idee, da kann man sich jetzt im Wald verbuddeln lassen. Völliger Irrsinn. Und ich dachte, ach, das klingt doch interessant. Damit beschäftigst du dich mal. Und warum? Mir kam sofort die Idee, damals war ich noch staatlicher Beamter und sollte die ganzen alten Buchenwälder, also auch diesen schönen zum Beispiel, durch den ich jetzt gerade laufe, abholzen lassen. Und ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, das nicht zu tun. Und die Gemeinde hat das auch immer schön mitgemacht. Also hat die eben nicht mehr weiter abgeholzt. Und da dachte ich, Mensch, das wäre doch eine Möglichkeit, den alten Wald zu retten, indem wir einen Friedhof draus machen, weil da darf man ja keine Forstwirtschaft mehr betreiben. Super, bin ich zum Bürgermeister und der sagt direkt, oh, klingt klasse, setze ich mal mit der Firma, die das da anbietet, in Verbindung. Und das haben wir auch gemacht. Haben uns dann hier getroffen, haben uns den Wald angeschaut, ja, das passt alles so. Und haben dann das Genehmigungsverfahren gestartet. Damit geht das nämlich los. Je nach Bundesland muss der Träger von Friedhöfen eine Kommune sein. Gibt es ein paar Ausnahmen, aber in aller Regel ist es eine Kommune. Ne, weil Beisetzungen hoheitliche Tätigkeiten sind. Also muss eine Kommune an Bord, darf das nicht ganz privat betrieben werden. Also wie gesagt, da gibt es aber auch schon Ausnahmen in Deutschland. Aber grundsätzlich ist es so, ist eine Kommune mit an Bord. Das ist ja hier kein Problem gewesen, weil das war ja Kommunalwald, also Heimspiel. Und diese private Betreiberfirma setzt sich quasi obendrauf und organisiert dann den Vertrieb. Ja, das ist halt auch ein Geschäft, ne? Ganz klar. Vertrieb und Kundenbetreuung und Verträge und was da alles so zu machen war. Und so, okay, das klingt gut, das machen wir. Und haben dann tatsächlich ein Genehmigungsverfahren gestartet. Sehr aufwendig. Ich habe da richtig Druck gemacht, dass das schnell ging. Es hat dann, glaube ich, auch ein Jahr nur gedauert. Das ist für solche Genehmigungsverfahren echt kurz. Und ja, dann haben wir das Ganze eröffnet im Jahr 2003. Und daran hat sich dann zum Beispiel die katholische Kirche endgültig gerieben. Da gab es dann so, ich glaube im Fernsehen sogar eine Aussage von irgendeinem Pressesprecher der katholischen Kirche, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden wären, weil wenn die Urne sich auflöst, es geht um auflösbare Urnen natürlich auch, ne, die sollten sich biologisch zersetzen und der Baum wurzelt dann mit seinen Wurzeln da rein und nimmt die Asche auf. Das bringt ein sehr schönes Sinnbild für den Kreislauf der Natur. Und das wurde, hat der Pressesprecher dann auch aufgegriffen. Ich habe die Sendung selber nicht gesehen, das hat mir jemand erzählt. Der nimmt die Nährstoffe auf, ne? Calcium, keine Ahnung was für Spurenelemente und macht da draus Blätter und die Blätter fallen zu Boden und werden von Schnecken gefressen und dann wäre eine Wiederauferstehung nicht möglich. Ja, so in der Art war der Wortlaut. Man denkt, Leute, jetzt ist es aber wirklich gut. Warum ist die katholische Kirche eigentlich gegen Urnenbestattungen? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, dass die Ursprünge noch viel weiter zurückliegen. Warum ist beim Christentum eine Körperbestattung ja, vorgeschrieben gewesen? Weil es eine Religion ist, die aus baumarmen Gegenden stammt. Da hat man früher Tote nicht verbrannt. Das war bei den Germanen ganz anders. Die Römer haben es übrigens auch vielfach anders gemacht. Für eine Verbrennung, so wie die Germanen das gemacht haben, brauchte man halt so, ich glaube, so 5-6 Raummeter Holz. Also schon eine ganze Menge. Ne, damit das mit der Tote wirklich komplett zur Asche verbrennt. Und das gab es zum Beispiel in Palästina nicht. Also so viel Holz hätte man gar nicht gehabt. Also hat man das nicht gemacht. Und dieser, ich sag jetzt mal, Halbwüstenglaube ist dann eben in diese waldreiche Gegend hier bei uns gekommen und hat aber das Bestattungsritual beibehalten. Ne? Und dann ist die katholische Kirche das aber geändert, so in den Anfang der 60er Jahre. Da wurden dann Urnenbeisetzungen zugelassen. Und jetzt lebte das Ganze eben mit dem Bestattungswäldern nochmal so richtig auf. Und da hat die katholische Kirche sich gegen solche Beisetzungen positioniert. Kleine Anmerkung am Rande, mittlerweile betreibt die katholische Kirche selber Bestattungswälder. Das ist halt alles eine Frage der Zeit. Bei manchen dauert es halt ein bisschen länger, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Ist ja auch nicht schlimm. So, wir kommen nochmal zu dem Bestattungswald selber. Da werden also Urnen beigesetzt, die biologisch abbaubar sein sollen. Das klappt übrigens nicht immer, wie wir feststellen mussten. Ich habe das ja wirklich viele, viele Jahre mitbetreut. Wir haben einmal zum Beispiel, da ist eine Exhumierung angeordnet worden, also der Urne, weil die verlegt werden sollte. Keine Ahnung, eigentlich hieß es, wir machen sowas nicht, weil die sind ja abbaubar. Das war, ich glaube, so 2-3 Jahre später oder so, ist eine Exhumierung angeordnet worden. Und da kam die Urne, oh Wunder, fast taufrisch wieder aus dem Boden raus. Ja, das ist der weit verbreitete Irrtum wie bei Biokunststoffen. Ich glaube, die sollte aus Maismehl, was zu irgendeinem Kunststoff verarbeitet wurde, halt bestehen und sich dann im Boden abbauen. Und das hat sie offensichtlich nicht getan, zumindest in diesem Fall nicht. Und das war für uns ein Anlass zu sagen, okay, wir machen das anders. Wir lassen Urnen aus unbehandeltem Holz fertigen. Da wissen wir, dass sich das abbaut. Da brauchen wir ja nicht irgendwelche Prüfzertifikate oder sonst irgendwas. Holz baut sich auch so im Wald ab. Wie schnell das dann geht, ist eigentlich völlig wurscht. Verklebt wurde das Ganze, das haben wir alles festgelegt, mit Fischleim. Also Leim, der aus natürlichen Substanzen besteht und sich dann nach Stunden sogar schon auflöst. Was übrigens den großen Nachteil hatte, dass es nicht regnen durfte und man musste dann noch stundenlang auf irgendwas warten. Dann wäre die Urne auseinandergegangen. Aber egal, also wir haben uns dann jedenfalls eine eigene Urne anfertigen lassen, damit sowas nicht mehr passieren kann. Ja, wir haben seinerzeit die Gräber alle per Hand ausheben lassen mit einem Scherenspaten. Ja, den nutzt man eigentlich, um so Zaunpfähle oder so zu setzen. Weil, wenn man dann auf Wurzeln, dickere Wurzeln stößt, so in 200 Meter Entfernung, dann kann man das Grab halt nochmal versetzen. Also bei uns hat Baumschutz immer Vorrang gehabt. Ne? Weil das ist ja ein Schutzprojekt gewesen. Wir haben übrigens an dem Wald auch nichts verändert. Es durften keine Pfade reingeschnitten werden in die jungen Bäume, die da zwischen den alten aufgewachsen sind. Es durfte kein Totholz entfernt werden. Die Verkehrssicherung, ja, die ist in diesem Fall erforderlich. Ihr wisst ja aus anderen Podcast-Folgen, Verkehrssicherung im Wald, also das Fällen abgestorbener Bäume zum Beispiel, ist entlang von Wanderwegen nicht nötig. Da gibt es ja mehrere Gerichtsurteile dazu, die alle zum selben Schluss kommen. Man muss das nicht. Aber wenn man die Leute gezielt an so einen Bestattungsbaum lenkt, das macht man ja, ne, kommt die Beisetzungsgesellschaft und macht ihre Beerdigungszeremonie, dann ist es eine organisierte Veranstaltung und dann haftet der Veranstalter, also in dem Fall der Friedhofsbetreiber, in dem Fall also die Gemeinde. Und deswegen haben wir einmal im Jahr Baumsteigerinnen und Steiger da durchhangeln lassen, weil wir gesagt haben, wenn da abgestorbene Äste oben in der Krone sind, ne, dann darf man eigentlich niemanden mehr drunter stehen lassen. Also steigen die darauf. Übrigens nicht an Steigeisen. Nein, wir wollten ja die Bäume nicht beschädigen. Übrigens, ihr merkt schon, das wird dann alles immer teurer und teurer und teurer. Das ist alles Handarbeit. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das schafft man nur an ein paar Bäume am Tag, wenn man da so hochklettert, an Seilen. Ja, mit so Bergsteigerausrüstung und nimmt nur die Äste raus, die sowieso durch den Wind runtergefallen werden und die blieben dann auch liegen. Ne, durften nicht entfernt werden. Genauso übrigens bei abgestorbenen Bäumen. Buche bricht ja dann irgendwann mal ab oder häufig zumindest. Die wurden dann so abgesägt, wie ein Baum abbrechen würde. Also, dass da noch ein ordentlich langer Stamm als Torso stehen bleibt. Und auch das Holz, runtergebrochene Holz, durfte dann auch nicht entfernt werden. Das wurde einmal im Jahr kontrolliert. Zum einen, um die Gemeinde zu enthaften in Bezug auf Personenschäden, die eben entstehen können durch solche Gefahren. Und auf der anderen Seite wollten wir das ökologisch eben ganz einwandfrei halten. Jetzt kann man sagen, gut, Beisetzung, Löcher graben, das sind Eingriffe, das stimmt. Das ist sicher eine Beeinträchtigung für den Wald, aber eben eine kleine im Vergleich zu Harvestern, zu Holzeinschlag oder gar Kahlschlägen in alten Laubwäldern. Ne? Also das ist auch nach wie vor eine der schönsten Buchenwälder, die ich kenne, dieser alte Bestattungswald. Das sind also Bäume über 200 Jahre alter und die mit die höchsten Bäume hier bei uns in der Region, also höchsten Buchen, ist immer ein gutes Zeichen für den Gesundheitszustand der Bäume, wenn die besonders hoch wachsen. Und ja, das war am Anfang war das ganz merkwürdig mit den Urnen. Ne? Also ich habe da früher nichts mit zu tun gehabt und dann wirklich häufig, teilweise fast täglich, ja, die mussten ja auch transportiert werden dann von der Gemeinde, Leichenhalle hieß das nicht, weiß es gar nicht. Das ist auch wurscht, war dann in so abschließbaren Schränken, so eine Art Tresor. Mit zu den Beisetzungen, die habe ich teilweise auch selber durchgeführt, in Vertretung für einen Mitarbeiter, der das sonst gemacht hat. Das ging aber auch im Vorfeld schon los, dass die Angehörigen sich eben einen Baum ausgesucht haben. Man hat die ganzen tragischen Geschichten gehört. Ich weiß also einmal ganz, ganz besonders tragisch eine an Krebs erkrankte Frau, die sich selber ihre letzte Ruhestätte ausgesucht hat, weil sie wusste, sie hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Das macht was mit einem. Ne? Also wenn man jahrelang täglich über den Tod nachdenkt und diese ganzen Geschichten, die mich ja wirklich tief berührt haben, mit nach Hause nimmt, also das war für mich echt eine schwere Zeit, muss ich wirklich sagen. Also bis ich mich wirklich dran gewöhnt hatte, also man gewöhnt sich nie an traurige Geschichten, aber einen Umgang damit zu entwickeln, das hat echt gedauert. Also das habe ich völlig unterschätzt, das Thema. Aber ich fand es bereichernd für mein Leben, auf jeden Fall. Also ich muss auch heute noch, ich habe ja jetzt schon seit, wie lange ist das her? Ich glaube 9 Jahren nichts mehr damit zu tun. Ne, das Revier ist ja mittlerweile, macht ja mittlerweile ein Kollege von mir. Aber diese Geschichten, das vergesse ich nicht. Ne? Also das war, auch mit dem Bestatterbereich. Und man hat ja auch sehr viel mit Bestatterinnen und Bestattern zu tun. Und auch da gibt es natürlich ganz, ganz tolle. Die meisten sind wirklich gut. Aber es gibt natürlich auch ein paar Idioten darunter, die mit A, mit der Urne und B, auch mit den Angehörigen nicht besonders freundlich umgehen. Also und man ist ja, wenn man einen Todesfall hat, ist man in einer Ausnahmesituation. Da kann man gar keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Und manche nutzen das halt aus. Ne? Zu teureren Ausstattungsdingen. Ne? Also ich sag mal, ein Sarg, der eh verbrannt wird, da sollte man wirklich den billigsten nehmen und keinen teuren. Na, die Beisetzung findet immer mit der Urne statt und der Sarg selber dient ja mehr oder weniger dann nur in Anführungszeichen dem Transport ins Krematorium. Und das haben wir uns übrigens, also meine Frau hat ja damals mitgearbeitet, wir haben beide für die Gemeinde gearbeitet, sie im Büro, ich dann draußen. Da war noch mehr in dem Team, aber wir beide sind dann zum Beispiel mal auch in ein großes Krematorium gefahren, mit dem wir zusammenarbeiten, um den Leuten erzählen zu können, was passiert denn da? Weil die Fragen kamen dann nämlich draußen im Wald und ich bin ja kein Bestatter, aber ich wollte den Leuten schon Sicherheit geben, dass das alles in Ordnung geht, was da passiert. Und eine ganz häufige Frage ist ja zum Beispiel, kann die Urne verwechselt werden oder kommt da vielleicht Asche von anderen mit rein? Ne? In so einem Ofen da, ich sag mal, das ist ein Riesenofen, in dem der Sarg verbrannt wird. Ne? Der wird so mit Gas vorgeheizt auf zig hundert Grad und dann kommt der Sarg da rein und der fängt sofort Feuer und anschließend muss die Asche halt in die Urne kommen. Ne? Und bei diesem Krematorium, was wir uns angeguckt haben, da war das so, dass das so ein Wendeboden war. Also der drehte sich hinterher um, dass auch wirklich die ganze Asche mit nach unten fiel, dass da keine Reste drin geblieben sind. Und dann kommt übrigens vorher auf den Sarg ein Schamottstein mit einer Nummer. Und diese Nummer, dieser Schamottstein verbrennt ja nicht, der bleibt in der Asche. Also die Asche ist durch diesen Stein, der immer, auch nachher in der Urne bleibt, immer einwandfrei, im Prinzip auch noch nach Jahrhunderten, wenn man an der Stelle graben würde, identifizierbar. Ne? Das ist eine Identifikationsnummer. Also die bleibt. Also es ist wirklich sichergestellt, dass es die Asche ist und selbst die Abluft von diesem Ofen, die wurde da nochmal gefiltert und auch die Restasche noch dazugegeben. Also wirklich ganz, ganz sauber. Das Einzige, was rausgenommen wurde, das sind Prothesen. Ich sag mal so wie Titan-Hüftgelenk oder so. Also das wird nicht mit beigesetzt. Und das sind dann schon so aus der Erinnerung, ich glaube, es waren 2-3 Kilo Asche. Das ist schon gar nicht so wenig. Übrigens bei der Gelegenheit, manche Menschen lassen sich ja Diamanten pressen aus einem Teil der Asche. Und da muss man sagen, naja, aber der Kohlenstoff in der Asche, der stammt schon auch zu ganzen Teilen aus dem Sarg. Ne? Also es ist, weil es nach so einer Verbrennung bleibt tatsächlich, das bleiben halt die unverbrennbaren, sorry, dass ich mal so ins Detail gehen muss, nicht brennbaren Teile übrig, also die nicht gut verbrennen. Das sind, ist halt ein Knochenbestandteile, ne, überwiegend. Aber gut, das haben wir jetzt alles genau angeguckt, damit wir den Leuten draußen wirklich Sicherheit geben können. Ja, wenn ihr hier eine Beisetzung macht, ist es wirklich die Asche eurer Angehörigen in der Urne drin. Und ja, dann hat man eben Bäume ausgesucht. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens meinen forstlichen Blick auf Bäume verloren. Ich habe ja früher immer Bäume einteilen müssen nach Sägequalität, nach Holzqualität im Bezug auf den Verkauf, ne? Und dann findet man krumme Bäume zum Beispiel doof, ne? Aus krummen Bäumen lassen sich keine Bretter sägen. Und ja, lauter so Sachen. Und die Leute, die haben dann halt, wenn die Bäume ausgesucht haben, gesagt, ah, der ist so schön krumm, so wie mein Lebensweg, der war auch nicht immer gerade. Und ich habe gedacht, hä, das ist doch ein hässlicher Baum. Ja, Asche auf mein Haupt, das ist, finde ich im Nachhinein ganz furchtbar, dass ich Bäume nur noch nach Sägewerksqualität beurteilt habe. Das ist Gott sei Dank jetzt seit 20 Jahren nicht mehr der Fall. Sonst hätte ich so ein Buch wie Das geheime Leben der Bäume gar nicht schreiben können. Das sind alles Dinge, die dann gekommen sind. Ne? Dass ich Wald auf einmal ganz anders wahrgenommen habe. Ja, das, also ich zumindest als Förster, und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen ähnlich, können Wald überhaupt nicht neutral sehen. Ich übrigens jetzt auch nicht mehr nach der anderen Seite, ne? Wenn man weiß, was Bäume alles miteinander machen, dann kann ich umgekehrt Forstwirtschaft nicht mehr neutral sehen, obwohl ich hier ja gar nicht in Abrede stellen will. Ja, wir kommen nochmal zurück. Also es war eine sehr, sehr bewegende Zeit mit dem Bestattungswald. Und wir kommen nochmal zur Einrichtung. Ne? Für so einen Bestattungswald, also man kann pro Baum, das kommt übrigens darauf an, wie geldgierig die Kommunen und die privaten Betreiber sind, 10 bis zu 10 Urnen beisetzen im Umkreis, ne, von 2-2,5 Metern, so haben wir es gemacht, da ist es schon ein ordentlich großer Kreis, da haben die einzelnen Gräber auch einen ordentlichen Abstand untereinander, manche machen aber mehr, ne? Man könnte ja einfach noch mehr Urnen beisetzen, da kann man noch mehr Geld verdienen. Da gibt es also Bäume, Gemeinschaftsbäume, das heißt, von diesen 10 Gräbern kauft man nur eins und die anderen kaufen andere Leute oder pachten. Ne? Die Laufzeit ist übrigens normalerweise, so ist das gestartet, auf 99 Jahre, also ein bisschen an die Erbpacht angelehnt, was ich gut fand, weil der Wald dann mindestens 99 Jahre geschützt war. Und mit jedem Grab, was dazu kam, verlängerte sich ja die Schutzzeit für den Wald. Ne? Also das erste wurde verkauft, ich sag mal 2003. Und das letzte, was ich mitverkauft habe, 2015. Also war 2015, liefen die 99 Jahre dann nochmal von vorne los. Weil man garantiert den Menschen ja, dass der Wald so lange geschützt bleibt. Ne? Also ich fand die Idee toll mittlerweile. Ja, clever, clever. Gehen Betreiber dazu über und sagen, ja, es reichen ja auch 30 oder auch 25 Jahre, dann kann man das ja in 100 Jahren dreimal verpachten oder viermal. Also ja, wenn das Geld, das Kommerzielle dann nachher so eine große Rolle spielt, das ist nicht schön. Und da kommen wir mal zu dem Punkt, was alles nicht gut laufen kann und wie ihr das beurteilen könnt. Ne, guckt mal bei Gelegenheit, wenn ihr draußen mal in einem Bestattungswald unterwegs seid, wie der betrieben wird. Fangen wir mit ganz einfachen Sachen an. In einem Bestattungswald dürfen keine relativ frischen Baumstämme zu entdecken sein. Boah, ihr knackt es gerade in der Krone. Ne, steht mal alles. Gut. Ja, weil hier in der Nähe ist so eine abgestorbene Buche. Was übrigens völlig normal ist, ne, dass Bäume auch mal absterben. Die hat es, glaube ich, in den Trockensommern erwischt. Ne, ich glaube, so vor 2-3 Jahren, 2022. Ja, das ist natürlich trotzdem schade, aber hier stehen so, das ist so dicht 100-150-jährige Buchen unten drunter, dass diese 200-250-jährige, das ist zwar schade, wenn sie stirbt, aber da sie ist schon so voller Pilze, sehe ich hier aus der Entfernung. Ich stehe so 40 Meter weg. Das ist eine Riesenchance für Insekten und so weiter. Also der Baum ist ja nicht weg, er ist nur in Anführungszeichen tot. Gut, aber da sind wir schon beim Thema. Also, Ich habe es gerade noch mal auf Wikipedia gelesen. Da steht drin, dass ein Bestattungswald vorher noch mal durchforstet, also sinngemäß, ne, durchforstet werden muss, also vorbereitet werden muss. Und das ist natürlich nicht richtig. Ich habe es aber häufig gesehen, dass Bestattungsfelder vorher regelrecht ausgeräumt worden sind, bevor sie dann in Betrieb genommen wurden. Das ist aus mehreren Gründen nicht schön. Zum einen, da werden dann entweder forstwirtschaftlich wertvolle Bäume nochmal entfernt oder es werden sämtliche Gefahrenpotenziale beseitigt. Ja, das kann man nämlich auf die billige Methode machen. Die teure ist mit Baumsteigern, so wie ich es erwähnt habe, ne, die dann hochklettern und die toten Äste und so weiter rausholen oder einen toten Baum einkürzen, ne, sodass er eben wie abgebrochen ökologisch auch wirkt. Und die billige Methode ist, ich säge einfach den ganzen Baum ab, wenn da ein paar tote Äste drin sind, was für gesunde Bäume auch völlig normal ist. Ne? Da sterben immer Äste ab und neue bilden sich. Und man denkt, oh, das ist aber, ne, der ist ein bisschen dick, ne, dicker als ein paar Zentimeter. Und dann werden einfach solche Bäume komplett gefällt. Das ist billig. So, und dann verkauft man das Holz noch und dann ist die Maßnahme quasi schon gegenfinanziert. Also kostet das gar nichts. Ne? Und hier so eine Verkehrssicherung, weiß ich also damals, hier bei uns im Bestattungswald, da hat das pro Jahr 10.000 Euro gekostet. Das ist schon eine Hausnummer, ne, für so einen kleinen Bestattungswald. Und wenn man es absägt und toll verkauft Holz, kostet halt nichts. So, jetzt hat man aber ein Problem. Jetzt liegen da Kronen rum. Da sieht ja jeder, dass da ordentlich gefällt worden ist. Weil in einem natürlichen Wald, ne, so wie ich hier drin stehe, wo jetzt seit Jahrzehnten nichts gelaufen ist, da liegt fast gar nichts auf dem Boden. Ne, hier und da mal so von ganz weitem sieht man eine alte Baumruine. Aber an sich kann man das super gut durchlaufen. Super gut. Das kann man in einem Wald, wo forstwirtschaftlich gearbeitet wurde, auf der ganzen Fläche nicht mehr. Also, was macht man dann mit den Kronen, verdammte Hacke? Da sieht ja jeder, dass wir da gearbeitet haben. Ah, nee. Da kommen wir einen Traktor, fahren da überall dran. Die Bodenbefahrung lässt grüßen. Also man zerstört da Bodenstrukturen, um Spuren zu beseitigen. Und was macht man nämlich? Man jagt die Krone durch einen Hacker. Da werden Hackschnitzel draus gemacht. Alles klein gehäckselt. Tja, was machen wir denn jetzt damit? Jetzt haben wir ja überall die Haufen mit Hackschnitzeln liegen. Sieht ja auch nicht gut aus, ne? In einem Wald, wo man sagt, das ist für die Natur und wir schützen hier. Ja Mensch, da legen wir doch Pfade an und bedecken die mit Hackschnitzeln. Hier knackt es aber wirklich überall im Baum. Deswegen muss ich ab und zu mal unterbrechen, mal nach oben gucken. Ja, also das ist jetzt nicht nur das optimale Wetter, um durch den Wald zu laufen, aber ich passe auf, keine Sorge. So, jetzt waren wir bei den Hackschnitzeln. Also, ich lege dann die Wege alle mit Hackschnitzeln. Dann habe ich die Hackschnitzel aus den Füßen und die Wege sehen so natürlich aus. Also wenn ihr Hackschnitzelpfade in solchen Bestattungswäldern findet, dann schaut doch mal nach frischen Baumstümpfen. Frische Baumstümpfe, das heißt nicht, dass da kein Moos drauf sein darf, aber die sind noch nicht verrottet. Also wenn ich mich hier umgucke in diesem jetzt seit Jahrzehnten Reservat, da gibt es noch Baumstümpfe, aber die sehen aus wie so Bergruinen. Also erkennt man gar nicht mehr groß was und schon gar keinen glatten Schnitt oder so. Ne? Das sind einfach nur so bröselige kleine Hügel. Da weiß man, die sind viele, viele Jahrzehnte alt. Das ist schon ewig lang her, dass hier Holz eingeschlagen wurde. Aber wenn man das noch erkennt, ne, dass da gesägt worden ist, selbst wenn da schon Moos drüber gewachsen ist, dann ist das relativ frisch. Dann ist es höchstens ein paar Jahre alt. Und wenn ihr Hackschnitzelpfade dazu seht, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Was da gelaufen ist. Ein zweites Merkmal für Bestattungswälder, die mir zumindest gar nicht gefallen, ist, dass es im Sommer sehr viel Brombeerbewuchs gibt oder Gras. Ne? Also dann ist klar, wenn man den auflichtet, passiert was. Kennt ihr auch aus anderen Podcast-Folgen, ne? In Bezug auf Wildtiere. Dann begrünt sich der Boden und auf einmal haben wir überall die Brombeere. Und das ist zum Durchlaufen für Leute, die zu ihrem Grab wollen, auch nicht besonders schön. Also was macht man? Man mäht. Also in solchen Wäldern muss man ganz viel intervenieren. Ne? Also man sägt erst Bäume ab, dann hackt man die Kronen klein, dann fährt man überall mit dem Traktor durch, dann verbuscht das Ganze. Und wenn die Leute zu den Gräbern wollen, dann muss man halt mit dem Freischneidegerät, Motorsense da durch, damit man die überhaupt noch erreichen kann. Alles nicht gut. Ne? Also da kommt eins zum anderen. Mit Natur hat das meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Das ist einfach ein Wirtschaftsbetrieb dann und unterscheidet sich in Bezug auf Forstwirtschaft kaum. Ich habe das auch mal irgendwann in der Zeitung gelesen. der Wald wird gepflegt, also der Bestattungswald wird gepflegt. Und dann sah man überall an den Wegen, haben die selber veröffentlicht, die Fotos, Holzstapel aus der Waldpflege. Ich würde sagen, hey, das ist Holzernte. Das ist, was hat das mit Pflege zu tun? Es gab sogar mal einen Skandal in der Richtung, hier bei einem Bestattungswald bei uns in der Nähe. Da hat man solche Verkehrssicherungsmaßnahmen gemacht. Also da waren, ich glaube, es waren Eichen, tote Äste in der Krone. Da hat man einfach die ganzen Bäume gefällt und dann mit schweren Maschinen rausziehen lassen. Und dann kam ein älterer Herr an das Grab seiner Frau und der Baum war weg. Also die wurden noch nicht mal darüber informiert, dass ihr Baum da weggenommen wird. Also es war echt ein kleiner Skandal, schon auch groß in der Zeitung. Da habe ich echt gedacht, also wie geht man A mit dem Wald um und B noch viel schlimmer mit den Menschen. Ne? Davon abgesehen weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn man mit einem Traktor über die Gräber fährt, ob das nicht Störung der Totenruhe ist. Das ist ja verboten gesetzlich. Naja, also da könnt ihr mal erkennen, wie Wälder gut oder schlecht betrieben werden. Grundsätzlich ist es so, dass zu einem Bestattungswald ein Parkplatz dazugehört. Logisch, man muss ja anfahren, man kommt von weiter weg. Man braucht eine gewisse Wegeinfrastruktur, die auch im Winter begehbar sein muss. Also da muss dann auch mit Splitt gestreut werden und so auf den Wegen, in denen man in den Bestattungswald kommt. Es muss einigermaßen barrierefrei sein. Also gibt schon einige Einschränkungen, um so einen Bestattungswald sauber betreiben zu können. Und nochmal, wenn es fair laufen soll, dann muss meiner Meinung nach die Verkehrssicherung so gemacht werden, dass man das gar nicht merkt und die Natur auch nicht. Also alles andere geht für mich viel zu sehr in Richtung Kommerz und hat in meinen Augen mit Wald dann auch nicht mehr viel zu tun. Unterscheidet sich dann eigentlich gar nicht so sehr von einer normalen Forstwirtschaft. Die Menschen selber, die stören meiner Meinung nach wenig. Dazu hatten wir auch Untersuchungen bei uns machen lassen, Fledermausgutachten und Vogelgutachten und so. Die gewöhnen sich an die Besucherinnen und Besucher in so einem Bestattungswald, weil da wird ja nicht gejagt, das ist befriedet. Ein Friedhof darf nicht bejagt werden. Und also das ist für die Tiere ist das eigentlich ganz in Ordnung. Zumindest soweit wir das beurteilen konnten seinerzeit. Und nochmal, dieser erste Bestattungswald, den ich eingerichtet habe, ist für mich nach wie vor einer der schönsten alten Buchenwälder. Also noch schöner sind natürlich Wälder aus derselben Kategorie, in so einem stehe ich hier gerade, der in dem gar nichts mehr gemacht hat. Aber für mich ist so ein Bestattungswald eigentlich ein ganz schöner Kompromiss, wenn er ökologisch betrieben wird. Vielleicht kommen wir mal jetzt hinten raus zum Thema, wie laufen denn solche Beisetzungen überhaupt ab? Ich finde solche Beisetzungen richtig schön, weil sie ganz individuell gestaltet werden können. Die Angehörigen können am Parkplatz die Urne ausgehändigt kriegen, können die selber zum Baum tragen. Die Kleidung ist in der Regel sehr leger, ne, wetterangepasst. Also egal ob Schnee, ob Regen, ob Sonnenschein. Die Beisetzungen finden wie auf anderen Friedhöfen bei jedem Wetter statt. Aber in der Natur ist es halt besonders schön. Und am Baum kann die Zeremonie ganz individuell sein. In aller Stille oder wir hatten das auch mal, dass jemand gesagt hat, also im Vorfeld verfügt hat, ihr sollt an meinem Grab nicht weinen, sondern nochmal ordentlich einheben. Da wurde ein Fässchen Kölsch angeschlagen. Kann Musik gespielt werden. Es sind in der Regel kleine Trauergesellschaften. Das würde ich auch immer empfehlen, weil sonst die Waldatmosphäre verloren geht, wenn da 100 Leute stehen. Aber das ist halt Geschmackssache. Wenn nochmal ein einzelnes Geigenstück gespielt wird, auch schön. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was nicht, zumindest bei uns nicht erlaubt war und ich glaube auch immer noch nicht ist in diesem Bestattungswald. Das sind so Blumengestecke, das ist, dass man was ins Grab mit reinwirft, ne? Weil es sollte ja so sein, dass die Natur möglichst nicht gestört wird durch diese Prozesse. Das fällt Menschen halt schwer. Also was wir gesagt haben, es kann natürlich ein unbehandelter Stein sein. Sowas geht immer, ne? Das tut ja dem Boden nicht weh. Oder was man auch machen kann, für später ist das, guck mal, es bellt hier irgendein Hund, ja, so weiter weg. Was man auch für später machen kann, wenn die Leute würden gerne was da lassen am Grab, wo man sagt, ja, dann macht's doch. Es ist ein schöner alter Buchenwald mit Eichen und Erlen und allen möglichen anderen Bäumen. Schneidet doch zu Hause, nehmt euch ein Blatt mit aus dem Wald, bastelt da zu Hause zum Beispiel, könnt ihr ausschneiden, kleine Herzchen oder sowas und dann bringt ihr die mit zurück und legt die da aufs Grab. So, dann ist da nichts, was da nicht hingehört. Und wenn man aus der normalen Plattform ein Herz macht, das ist dann einfach nur rührend und nicht störend. Solche Sachen. Oder wir haben mal eine Zeit lang so Eisstücke gefunden im Sommer, im Juli, gefrorenes Eis in dem Wald. Ich dachte, so 5-6 Zentimeter große Stücke, wo ich dachte, was ist das? Also es war doch hier nachts nicht kalt, wann fällt das auch nicht von den Bäumen? Bis wir mal das frisch gesehen haben, es war also ein Mann, der auf das Grab seiner Frau Wassereisherzen gelegt hat, die er zu Hause im Gefrierschrank selber hergestellt hat. Also einfach nur aus Wasser. Also auch total rührend, tolle Möglichkeit, da mit der Trauer fertig zu werden und doch aktiv zu sein, ohne den Wald zu stören. Im anderen Fall war es eine Frau, die habe ich im Sommer öfter da getroffen, die hat sich an einen Baum gelehnt, wo ihr Mann beigesetzt war und hat Gedichte geschrieben. Fand ich auch total berührend. Also ich habe da so viele tolle Erlebnisse gehabt. Also ihr seht schon, Bestattungswald kann etwas sehr, sehr Schönes sein. Ich finde es nach wie vor eine ganz wunderbare Form der Beisetzung, weil es ist so eine Mischung zwischen normaler Bestattung und Seebestattung. Ne? Also man hat mit der Grabpflege nichts zu tun, allein schon deswegen, weil man es gar nicht darf. Auf der anderen Seite hat man einen festen Anlaufpunkt. Übrigens, genauso wie die kleinen Nummernplaketten, sind auch Namensschildchen zulässig in diesen Bestattungsfeldern. Also man kann den Namen dort haben. Das finde ich auch sehr schön. Man kann übrigens bei den Bestattungsfeldern mit der sehr langen Laufzeit auch Familienbäume haben. Das heißt, man kauft alle Bestattungsmöglichkeiten an einem Baum und kann dann über mehrere Generationen, weil es ja 99 Jahre läuft, dort Beisetzung vornehmen lassen. Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken. Und ja, der Gedanke, in den Kreislauf der Natur zurückzukehren, finde ich halt auch was Tröstliches. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, wo man abschalten kann. In der Regel halt nicht wohnortnah. Das muss man sich hier schon gut überlegen. Ne? Wie komme ich da hin? Gibt es da öffentliche Verkehrsmittel? Muss ich mit dem Auto hinfahren? Das ist für mich okay, wenn ich nicht ganz einfach jeden Tag dahin komme, sondern eben nur ab und zu. Umgekehrt ist es für die Familie auch, wenn man sagt, Mensch, wir wollen das Grab besuchen. Das ist ja zumindest für Leute, ne, Kinder und so, dann vielleicht manchmal auch ein bisschen langweilig. Waldspaziergang geht immer. Ne? Hinterher nochmal irgendwo einkehren, zum Beispiel in unserem schönen Café Blattwerk, in der Waldakademie in Wershofen. Ja, also das, also ich finde es unterm Strich eine sehr, sehr runde Sache. Ich finde es sehr, sehr schön, vorausgesetzt, der wird ökologisch betrieben. Ne? Aber da habt ihr jetzt ja so ein paar Kennzahlen, Kennzeichen für solche Wälder kennengelernt und könnt euch das einfach mal selber anschauen vor Ort, wie die da so drauf sind, was sie da so machen. Und im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach mal Fragen stellen. Die bieten ja auch in der Regel kostenlose Infoführungen an. Und dann schaut man mal, was sie da machen. Aber besser noch als das, was die Leute da erzählen, ist das, was der Wald zeigt. Und dann seht ihr das sofort. Also Flächen da, Bodenbewuchs und Brombeere oder Hackschnitzelpfade, da wäre ich dann vorsichtig. Außer ihr findet sowas cool. Das ist dann noch wieder was anderes. Ja, ich überlege gerade, haben wir noch irgendeinen Aspekt vergessen bei dieser ganzen Geschichte, also kostentechnisch vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie die aktuellen Preise liegen. Es gibt mittlerweile in Deutschland so viele Bestattungswälder, Hunderte und Hunderte. Aber es liegt irgendwo, also mit Einäscherung und allem drum und dran, müsste man unter 2.000 Euro hinkommen. Es ist eine sehr preisgünstige Bestattungsart. Das spielt ja auch eine Rolle. Also man muss in so einem Zusammenhang über Kosten reden. Und ja, dadurch, dass eben auf dem Grab dann auch nicht mehr allzu viel anfällt, nämlich ja, streng genommen gar nichts. Für den Platz am Baum hat man ja bezahlt. Und die Beisetzung selber, die kann die Familie selber durchführen, die Angehörigen, hält sich das kostentechnisch alles sehr, sehr im Rahmen. Finde ich grundsätzlich auch einen schönen Aspekt, ne? Weil die Person, die gestorben ist, hat dann sowieso nichts mehr davon. Ja, das ist das Thema Bestattungswald. Ich selber habe mittlerweile, wie gesagt, damit nichts mehr zu tun. Ich habe also drei selber mit eingerichtet und bei etlichen mitgeholfen. Deswegen hatte ich zumindest damals einen ganz guten Überblick, was es da mittlerweile alles für Formen und Abwandlungen gibt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auch das könnt ihr euch ja bei euch in der Nähe angucken. Es ist mittlerweile jedenfalls so, dass es in allen Bundesländern solche Wälder gibt. Und vielfach auch so, dass das gar nicht so weit weg ist von eurem Heimatort. Könnt ihr dann einfach mal schauen, wenn ihr Interesse habt. Also nicht Interesse an der Beisetzung, sondern beim Wandern stößt man ja auch ab und zu mal da drauf. Ne? Und dann finde ich es schon mal interessant zu gucken. wie machen die das da eigentlich? Also ich selber gucke natürlich immer nach der ökologischen Qualität. Ist das ein schöner Wald oder nicht? Da könnt ihr übrigens auch mal in euch reinhorchen. Sowas kann man auch sehr schön instinktiv begreifen, ob der Wald in sich ruht, ob der schön ist, ob der, ja, ob der in einem guten Gleichgewicht ist. Also hier zum Beispiel, das ist in einem Bestattungswald, den ich mit eingerichtet habe, auch der Fall, rauscht so ein schöner Waldbach durch. Sowas finde ich auch immer klasse. Ne? Bisschen Wasser. Naja, das sind dann aber alles Geschmackssachen. Gut, ihr Lieben, also da haben wir heute mal ein ganz anderes Thema gehabt, was aber für den Wald, denke ich, eine große Rolle spielt in vielen Regionen, was euch vielleicht auch interessiert hat. Würde mich jedenfalls freuen, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr mir mal ein kleines Feedback geben, wenn ihr mögt. Ne, zum Beispiel bei Spotify oder Apple könnt ihr das gerne reinschreiben. Da kommentieren von euch ja auch etliche fleißig. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich selber gehe jetzt bei dem doch etwas stürmischen Wetter wieder rein und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.